In a world where football is not king, and by football we mean American football, football is actually king because the actual football, which is football, is king here. But it's not American football, because we are in Germany. From your German friends, we give you the Fantasy Dominator.
Das Tight End Wasteland. Und sei es auch Gronk, spart euch einfach die Tight End Picks in den mittleren Runden. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Straight Up Podcast. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer weiteren Folge unserer Division Breakdown. Unser heutiger Experte sollte eigentlich unseren regelmäßigen Hörern schon geläufig sein. Es ist der O-Line-Auseinanderdividierer. Oft hat er genauso viel Ahnung, wie er auch schlechte Sprüche kloppen kann. Und falls ihr ihm sagen wollt, wie geil seine Sprüche sind, dann guckt doch einfach bei Twitter unter FFLegolas vorbei. Trotzdem freue ich mich, dass du heute da bist, um mich zu unterstützen. Cool, dass du die Zeit gefunden hast, Lukas.
Buongiorno, Fabi. Aus gegebenem Anlass heute mal Begrüßung auf meinem besten Italienisch. Damit hören meine Kenntnisse auch schon fast wieder auf. Ich freue mich auch dabei zu sein heute. Ich entschuldige mich von vornherein schon mal für die vielleicht ein bisschen schlechtere Tonqualität als beim letzten Mal. Liegt daran, ich bin aktuell unterwegs, habe nur mein Headset am Start. Aber ich denke, meine schlechten Sprüche könnt ihr auch in schlechter Qualität abfeiern.
Ja, da habe ich auch überhaupt keine Bedenken, ne? Dass du den ein oder anderen absoluten Banger heute mal wieder rausproduzieren wirst. Dafür habe ich dich ja auch logischerweise auch eingeladen. Heute gucken wir uns mal an, was die NFC South so gemacht hat, wie es in der nächsten Saison aussehen wird. Sehr, sehr interessante Division meiner Meinung nach, mit sehr interessanten Teams auch, die viele Changes gemacht haben über diese Offseason. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier groß rumlabern, ne, und uns noch beweihräuchern, fangen wir direkt ran und starten rein mit den Carolina Panthers. Wenn das natürlich für dich genehm ist, ne? Also.
Ja, absolut. Ja, die Panthers haben offensiv ein bisschen was getan. Also Sam Darnold ist ja schon die neue Schlüsselfigur.
Man hat alles versucht, ne?
Bin gespannt, ob er...
Man hat alles versucht, da ein neues an Land zu ziehen.
Ja, Sam Darnold konnte bei den Jets halt nie das abrufen, was man sich von ihm versprochen hat, was wahrscheinlich zu großem Anteil auch am Coaching lag.
Adam Gase.
Ja, ich glaube, den Namen kann schon eh niemand mehr hören. Jetzt ist es an ihm zu zeigen, ob er in einem anderen Environment da ein bisschen mehr aufs Parkett bringt. Ich meine, hat ja eigentlich alles da, was er so braucht. McCaffrey kannst du sowieso immer den Ball geben, wenn du gerade mal, wenn sein Arm vielleicht ein bisschen schlapp macht, weil er nicht gewohnt ist, weiß ich nicht, so viel zu werfen, keine Ahnung. Ansonsten DJ Moore, Robbie Anderson, den er ja noch aus Jets-Zeiten kennt, haben mit Terrace Marshall einen für mich hochinteressanten Rookie gepickt in der zweiten Runde. Dazu noch David Moore aus Seattle geholt. Tight End nochmal mit Dan Arnold, einen unterschätzten, aus meiner Sicht unterschätzten Tight End, der eigentlich gar nicht so schlecht war als Fantasy Production im letzten Jahr, dafür, dass man so gar nicht über ihn redet. Also das ist auf jeden Fall so eine Offense, wo ich sage, okay, von den Skill Positions her klingt das erstmal nicht so verkehrt. Die Offensive Line, naja, wir haben letztes Jahr PFF, waren sie am Ende auf Rang 18, also unterer Durchschnitt.
Aber haben sie nicht da ordentlich was gemacht? Haben sie nicht alle Offseason-Investitionen, die man so machen konnte, nicht in die Offensive Line reingekloppt?
Die haben Pat Elflein geholt als Left Guard. Ich glaube, war in Minnesota vorher, wenn ich mich nicht irre.
Ja, Minnesota hat der vorher gespielt.
Der aber in seinen Jahren jetzt hier in Minnesota irgendwie nie auch so diese Vorschusslorbeeren, die er irgendwie bekommen hat, irgendwie erfüllen konnte. Hat als cool. Vor allen Dingen in der Pass Protection immer gestruggelt. Das war, also ob der jetzt so die Long-Term-Antwort ist oder ob der jetzt also das nur seine Karriere noch herumreißen kann, weiß ich nicht. Die beiden Tackle waren okay, also vor allem Taylor Moten auf Right Tackle war halt echt solide, war Nummer 13 Tackle letztes Jahr und er war sowieso in den letzten 3 Jahren immer unter den Top 18. Also da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Ansonsten sind die anderen Positionen, haben letztes Jahr wirklich maximal Durchschnitt gespielt. Haben natürlich jetzt noch einen Left Tackle mit Brady Christensen in der dritten Runde gedraftet. Ja, nichtsdestotrotz ist das alles ein O-Line. PFF rankt sie jetzt auf Nummer 31.
31. Wie viele Teams haben wir denn? 32?
32, ja. Die
Na
zweit,
gut.
also laut PFF die zweitschlechteste Line der Liga.
Ich glaube aber ganz ehrlich, ne? Ich glaube nicht, dass die so schlecht sein wird.
Ja, du.
Also ich finde 31, da muss
Ich
schon.
sehe halt, ich sehe halt, außer Right Tackle sehe ich halt viele Fragezeichen. Das sind meine klar, Center Matt Paradis oder Paradis, wie auch immer, hat sich im letzten Jahr deutlich verbessert. 2019 hat er noch 47 Pressures zugelassen, letztes Jahr nur 19. Das ist schon mal eine ordentliche Steigerung. Ansonsten, das Right Guard ist okay, jetzt nicht gut, aber Left Tackle ist halt das große Problem. Ne? Cam Irving hat jetzt letztes Jahr 58er Grade gehabt. Das ist nicht gut. Das hat auch zum ersten Mal überhaupt über 50 abgeschlossen. Dafür haben sie halt den Brady Christensen dahinter jetzt gedraftet, um dem mal ein bisschen mehr Druck zu machen. Aber ich sehe halt noch nicht, dass die wirklich eine. Ich glaube auch, wenn sie, vielleicht werden sie nicht die schlechteste oder nicht die zweitschlechteste Line sein, aber sie werden auf jeden Fall maximal Durchschnitt sein. Also werden nicht besser als Durchschnitt das sein. Und ich sehe es auch eher im unteren Durchschnitt. Und was mich auch dazu bringt, dass Sam Darnold wahrscheinlich auch dann jetzt wieder mehr um sein Leben rennen wird müssen, als ihm lieb sein wird.
Guck mal, er ist gerade erst aus New York weggerannt, ne? Und jetzt muss er trotzdem laufen. Also, ja, du bist relativ schnell einfach mal komplett die Panthers durchgerattert, ne? Finde ich gut, ne? Weniger Arbeit für mich. Ich stimme dir.
Ja, offensiv auf jeden Fall. Sie haben natürlich viel, viel defensiv getan. Letztes Jahr waren sie die Nummer 18 in Points allowed und auch in Yards allowed. Waren die 10. beste Mannschaft, was Turnovers angeht.
Ja, und
Davon
guck mal, was die für
aber
geile
waren sie
Spieler
davon
haben in
halt,
der Defense, ne? Also ich
äh, davon
meine.
halt die, die, die waren halt die beste, was Fumble Recoveries angeht.
Ja, und jetzt haben die
Ja.
einfach JC Horn dazu gebracht, ne?
Dafür waren sie aber auch wirklich die zweitschlechteste Mannschaft, was Interceptions angeht. Das
Ja, aber
heißt, das
JC
Defensive
Horn ist doch jetzt
Backfield.
da.
Ja, JC Horn haben sie jetzt gedraftet, haben auch AJ Bouye verpflichtet.
Ja, AJ
Auch also
Bouye.
zwei echt gute, solide Corner. Aber trotzdem ist immer noch dieses so ein bisschen Safety-Problem und
Hände rein.
vielleicht auch Interior Defensive Line. Das ist alles nicht so das wahre. Bleacher Report rankt die Defense aktuell auf 23. Was immer noch zu den 10 schlechtesten Teams gehört dann.
Kann das sein, dass die alle nicht so richtig die Panthers mögen oder dass die alle so schlecht sind? Ich finde die jetzt gar nicht so. Also das ist ja alles, ja weiß ich nicht, unteres Drittel, ne? Das ist ja schon ex also schon schlecht.
Ja, also es ist ja auch einfach, ich sehe auch nicht viel Grund zu dem Anlass, dass die Panthers jetzt so komplett abfackeln, um ganz ehrlich zu sein.
Nee.
Also
Ich glaube, das ist
es.
auch eine Illusion, die man, glaube ich, auch letzte Saison hatte, dass einfach da extrem viel passiert. Aber wenn du dir nur anguckst, zum Beispiel auch, dass das einfach nur eine durchschnittliche Offense war insgesamt. Du bist bei den Passing Yards am Ende des Jahres so auf Platz 16 gewesen, also wo man meinte, die müssen werfen ohne Ende, weil die Defense kacke ist. Houston hat es gemacht. Houston hatte die zweitmeisten Passing Yards pro Game. Carolina hatte nur, war nur 16. Das ist nicht gut. Zudem Rushing auch nur unteres Drittel gewesen. Und Scoring Offense, also sprich, wie viele Touchdowns man pro Spiel gemacht hat, waren 2,4 Touchdowns pro Spiel. Das ist 25. in der Liga gewesen. Also, du hattest nicht mal eine gute Offense letztes Jahr selbst. Und von daher ist es im.
So, und jetzt sagst du mir, ich soll das an soll die Panthers ein bisschen höher einschätzen, weil Sam
Nee, weil
Darnold da
Christian
ist und
McCaffrey
weil JC Horn in
zurückkommt.
der Defense da ist? Weil was
Ja.
zurückkommt? Ah, McCaffrey, ja.
Das ist für mich
Ja
der
klar,
Grund, wieso ich sagen würde,
McCaffrey hat natürlich
die sind
vorne und
besser.
hinten gefehlt, aber wenn du natürlich halt dein komplette Offense auf einen Running Back, wenn auch der beste Running Back der Liga, kann man
Ja.
diskutieren. Dann ist das erstmal was vielleicht nicht so ideal ist. Vor allem, wenn die O-Line halt nicht stark ist, wie wir halt gerade schon
Ja.
besprochen haben, dann wird auch ein McCaffrey Ja, der wird für Fantasy natürlich ordentlich liefern, aber der wird auch für die Panthers alleine die Spiele
Ja,
nicht
genau,
gewinnen
das ist
können.
ja, aber über was reden wir jetzt hier? Reden wir darüber, dass die Panthers ein gutes Team sind und dass die Fantasy gut rausschallern? Und ich denke, dass da, also CMC, ne, im Volksmunde, Christian McCaffrey, da den Boost geben wird, zumindest so eine Average Offense insgesamt, der wird die boosten, allein wegen seiner Präsenz. Und ich glaube auch, Sam Donald ist ein kleines Upgrade im Vergleich zu Teddy Bridgewater, aber ich bin auch der Meinung, dass es kein mega Upside ist oder so, also dass Sam Donald
Ja,
hat.
das muss ich tatsächlich sagen, weiß ich nicht, ob Darnold unbedingt das große Upgrade zu Bridgewater ist. Das muss er mir erst noch beweisen.
Jo, das ist halt minimal, Alter. Du kannst es kaum sehen.
Genau. Ja, du hast auf jeden Fall recht. McCaffrey ist der Guy to have von den Panthers. Obviously hat aber auch
Ja.
ein ADP von 1,3. Also der wird
Ja, oder auch 1,0.
der wird in 98% der Fälle als 1 und 1 gehen in jeder
Ja.
Redraft-Liga.
Und wenn es
Also
nicht passiert, ist es
in
auch kriminell.
IQB-Redraft liegen. Aber der beste Value tatsächlich bei den Panthers könnte Terrace Marshall sein. Er ist natürlich, ich als alter Terrace Marshall-Lover, war natürlich klar, dass ich das
Ja,
sage.
komplett verliebt.
Aber hat halt aktuell, wenn wir jetzt von meiner Standard-NFL kommen, Redraft-Liga ausgehen, die wo du 15 Plätze hast und 15 Draft-Runden. Dann geht er undrafted aktuell. Und ich glaube nicht, also ich glaube, dass er im Long Run der Saison wirklich relevant werden könnte. Und ich gebe da lieber einen Shot auf ihn undrafted als auf einen Robbie Anderson in Runde 8. Bin ich.
Okay, also ich wäre genau auf der anderen Seite. Ich glaube, dass Robbie Anderson das bessere Value ist. Nur halt Runde 8 ist persönlich mir ein bisschen zu hoch. Ich glaube aber, dass er noch droppen wird.
Genau, das ist halt die Sache. Er geht halt aktuell ADP von 92, das ist Runde 8. Und Runde 8 ist das kein gutes Value für Robbie
Genau, ich
Anderson.
glaube trotzdem, dass der Robbie Anderson, glaube ich, genau das Ähnliche sein wird wie Terrace Marshall. Ich glaube, die werden sich irgendwann, weil Robbie Anderson, glaube ich, hat einen auslaufenden Vertrag. Die werden Terrence Marshall in Richtung Robbie Anderson. Also die Rolle wird, glaube ich, übergeben werden, kann man das so sagen, Staffelstab. Von daher würde ich, glaube ich, sagen, dass Terrence Marshall, dass er undrafted geht, macht schon Sinn. Terrence Marshall wird jemand sein, den du Mitte der Saison holst, wenn du siehst, was für eine Rolle der hat und dann immer mehr übernehmen wird. Das ist für mich der, ich sage es, Long Run auf jeden Fall, aber Anfang der Saison wird der, glaube ich, der noch nicht so viel bringen.
Ja, Terrace Marshall ist so dieser einzige, wo ich sage, okay, der ist so dieser Prototyp Alpha. Ich meine, DJ Moore ist auch ein Alpha
Hey,
Receiver,
Robbie
der aber
Anderson?
Robbie Anderson ist kein Alpha
Aber hat er doch
Receiver.
gespielt? Er hat Career Year letztes Jahr gehabt.
Ja, er hat die Position gespielt, einfach weil sie niemand anderen hatten. Aber er ist kein nicht der Typ Prototyp Alpha
Ja, der hat schon
Receiver,
mit Sam Donald
den man so
zusammengespielt bei den
klassischerweise
Jets. Das
kennt.
hat auch schon gut funktioniert.
Ja, das ist richtig, aber Robbie Anderson ist auch kein schlechter Receiver, aber der ist für mich so mehr der Z-Receiver
Ja.
als der X.
Erklär noch mal kurz, was ein
Und
Z-Receiver ist.
für DJ Moore ist die Verpflichtung von Marshall natürlich auch nicht so schlecht, weil er vielleicht jetzt wieder mehr durch den Slot kommen kann, wo er natürlich am College Mörder rasiert hat. Und das kann ihm, glaube ich, nur gut tun, wenn er mehr Snaps im Slot kriegt und nicht. Dann kann er vielleicht auch ein bisschen mehr über die Mitte produzieren als das, was jetzt so die vergangenen Saisons wurde da, glaube ich, nicht optimal eingesetzt. Und ich bin auch immer noch ein DJ Moore Truther, aber ich bin diese Saison ein bisschen vorsichtiger, weil ich einfach Sam Darnold nicht so vertraue.
Kannst du noch mal kurz erklären, was ein Z-Receiver ist? Nur für die Leute, die es das erste Mal hören.
Ja, wir haben ja wir haben X-Receiver, wir haben Y-Receiver und wir haben Z-Receiver. Also X-Receiver ist der Alpha, der auf Außen steht und ja, der Go-To-Guy quasi ist. Der Z-Receiver ist quasi so der Stretch-Receiver. Dass du halt sagst, okay,
Also praktisch der X-Receiver steht der ist alleine meistens auf einer Seite, ne?
Genau, die sind meistens ein bisschen größer, muskulöser, ja. Ballsicher, können 50-50-Bälle fangen und so weiter. Z-Receiver sind dann eher die Field Stretcher, die sogenannten Field Stretcher, die dann einfach mal mit Speed downfield gehen und dann Verteidiger binden und dann ein bisschen Platz für die Receiver schaffen, die in der Mitte des Feldes agieren. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt.
Ja, die stehen meistens auf der anderen Seite. Oft. So. Nur damit man das circa einordnen kann, was du damit meinst. Nicht, dass man jetzt hier verwirrt ist.
Ja, und wenn ich mir den Schedule der Panthers aber angucke, der spricht natürlich einiges für die Panthers. Es, also ich glaube, da könnte, die könnten wirklich überraschen. Auch wenn ich jetzt sage, mir ist der Value bei den meisten da nicht gut genug. Aber der Schedule ist wirklich nicht schlecht. Ich meine, die spielen nur gegen vier Teams, die eine wirklich gute Defense haben. Gegen Washington, die Giants, New England und Miami. Und ansonsten spielen sie die meiste Zeit eigentlich gegen Teams, entweder die eine Top-Offense haben, wo sie dann halt selber auch werden werfen müssen und wirklich punkten müssen. Da werden sie wirklich, also zum Beispiel Minnesota, Buffalo, Tampa spielen sie gegen. Dann haben sie Dallas noch. Das sind ja schon vier Teams, die eine richtig Top-Offense haben und spielen noch gegen fünf Teams.
Ja, ich sage nur Atlanta Falcons, genau,
spielen noch gegen gleich kommen fünf werden. Oder gegen vier Teams, die eine wirklich miese Defense haben. Die Jets, Houston, Philly, wie wir letztes Mal schon festgestellt haben. Und zweimal Atlanta. Das sind wirklich keine guten Defenses, wo es vielleicht dann mal ein bisschen einfacher haben werden, gut gegen auszusehen.
Ja, deswegen gerade auch Sam Donald, also er mag vielleicht nicht so gut sein, aber die Matchups sind gerade für Streaming und sowas schon mehr als ideal, ihn zu nehmen und zu sagen, gut, man probiert es gerade, wenn du nicht Bock hast, früh einen Quarterback zu nehmen. Die Matchups sind einfach juicy as hell und er hat eine Menge Leute wie DJ Moore, wie Robert Anderson oder auch Marshall, die nächstes Jahr ihm helfen können, zumindest so wöchentlich mal in die Top 12 reinzukommen oder so am Edge zu sein. Also, wieso nicht?
Ja, bin ich nicht ganz bei dir. Also, ich sehe ja, er könnte von dem, was er als Unterstützung hat, könnte er das durchaus schaffen. Ich sehe es aber bei ihm, bin ich noch nicht sicher, ob er das wirklich dann leisten kann. Und zum anderen braucht er natürlich auch ein bisschen Zeit. Und wenn du eine Drehtour als Offensive Line hast, dann einfach sagen, ja bitte, geh vorbei und hau ihn um. Dann wird auch der beste Supporting Cast ihm nicht helfen können.
Ja, ich wollte es nur mal sagen, Sam Donald, dass man ihn zumindest auf dem Schirm hat, weil er wird sehr oft nicht mal gepickt in 12 Quarterback Ligen, also wenn du in One QB Ligen. Von daher ist es einfach nur,
ja, da geht er undrafted aktuell,
mal ein Auge drauf haben. So, er ist super günstig. Ne, und er hat damals auch schon in guten Matchups, auch für den Jets auch schon zum Teil performt. Also ist jetzt nicht.
Ja, so. Also ich bin dabei, er könnte ein guter Streamer-Kandidat sein, wenn man halt mal eine Woche für eine spezifische Woche mal einbraucht. Aber ich würde ihn auch
nicht draften. Lass uns ihn nicht draften. Lass mal lieber zu einem anderen Team gehen, nämlich den, was wir schon gerade angesprochen haben, nämlich den Atlanta Falcons. Ja, die Guten, die haben nämlich jemanden gedraftet. Im Draft, im richtigen Draft, mit dem vierten Pick, ne? Alle sind Hype, alle drehen durch. Was ist dein Take zu Kyle Pitts?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich war die ganze Zeit auf der Euphoriebremse. Hab gesagt, ja, erwartet nicht zu viel, es ist ein Tight End, es sind immer noch genug andere Targets da. Calvin Ridley, Julio Jones waren damals noch da. Das heißt, Pitts kommt, ist ja halt als Tight End, muss er beide zwei Positionen lernen. Muss zum einen die Wide Receiver Position lernen und zum anderen das Blocken der O-Line muss er lernen. Das dauert für gewöhnlich ein bisschen, bis so ein Tight End da auf NFL-Niveau ist. Dass er natürlich ein Generational Talent ist, steht außer Frage. Und mittlerweile, jetzt wo Julio weg ist, sehe ich auch einfach, dass so viele Targets einfach offen sind, dass er einfach von Tag 1 relevant sein kann.
Ist ja, ein bisschen Hype-Train?
Geht. Also ich bin weniger auf der Euphoriebremse als noch vor 2 Monaten. Aber ich muss auch sagen, aktuell geht er halt in Runde 5. Und so weit ist es bei mir noch nicht, weil ich sage, ich möchte einen der Top-Titans und Top-Titans sind für mich Kelce, Waller, Kittle. Pitts ist nah dran da, ist wirklich der, wo ich auch sehe, dass er vielleicht da in diese Riege stoßen kann, aber er muss es für mich erst noch beweisen. So einen frühen Pick, ich investiere gerne Third-Rounder in einen der genannten drei, das tue ich. Wenn ich von denen keinen kriege, warte ich bis zum Ende und nehme mir dann einen Talent, der da übrig bleibt und versuche den diesjährigen Robert Tonyan zum Beispiel zu finden. Das ist für mich der bessere Value.
Ja, ich denke, es ist zurzeit eher so eine Hype-S-Bahn, die da losgeschickt wird. Also, ich sehe es genauso wie du. Sie haben Julio Jones weggetradet zu Tennessee. Dadurch natürlich extrem viele Targets und gerade auch dieses, ja, dieser Ex-Receiver, ja, jetzt gone. Den ja Calvin Ridley, der Alpha-Wide Receiver jetzt dort, der letztes Jahr sein, würde ich sagen, sein True Breakout hatte. Der wird das übernehmen und mal gucken, wie sie Kyle Pitts benutzen soll. Für mich persönlich ist es auch so, er ist ein bisschen früh, es wird ja immer höher und höher und höher und er wird gesagt, ja, er ist so gut wie Waller und so, aber alle, die ganzen, wie du schon sagst, die guten Tight Ends, die haben das alle schon gezeigt, dass sie diese Rolle haben in der Offense und bei Pitts ist es trotzdem noch ein bisschen Unsicherheit. Einfach Unsicherheit, ob das wirklich funktioniert. Aber er ist der High-Pick wahrscheinlich in ganz Atlanta.
Genau, und das ist halt die Sache, dass du bei so frühen Picks im Draft ist es
Du
wichtiger,
musst sitzen
nicht zu
eigentlich.
busten,
Ja.
als to the moon zu schießen.
Ja, es ist, du musst schon irgendwo sitzen, weil sonst ist deine ganze Saison eigentlich im Arsch, wenn so ein früher Pick nicht funktioniert.
Genau, der Guy to have in Atlanta ist einfach Calvin Ridley.
Ja, Kevin wird der absolut, ja.
Geht auch zu Recht in Runde 2. Gerade aktuellen ADP von um die 21. Das ist auf jeden Fall verdient. Das sollte auch hin. Das macht absolut Sinn. So viele Targets, wie auch gerade durch den Julio Trade jetzt offen sind, wird ihn da erreichen. Also wird da wirklich eine sehr gute Fantasy-Saison spielen. Bin ich mir zu 95% sicher. Ich habe zu 5% die Befürchtung, dass wir vielleicht hier einen zweiten Juju Smith-Schuster sehen, der mit Antonio Brown eine Mega-Saison hingelegt hat und dann als die Nummer 1 ist einfach jetzt ein paar Jahre in Folge nicht mehr geschissen gekriegt hat.
Und da würde ich sagen, da würde ich auf jeden Fall nicht mitgehen, weil ich denke, dass Ridley auch absolut kranke Games abgeliefert hat, als Julio Jones schon nicht gespielt hat, was wir letzte Saison ja schon gesehen haben. Und ich denke, dass Calvin Ridley die Nummer 1 spielen kann. Und ich glaube halt, dass du trotzdem mit Pitts jemanden hast, der auch was wegnimmt von Ridley und Ridley wird das machen und Ridley wird da alles wegklatschen. Und ich denke, du hast, wenn man das jetzt krass sagen will, du hast sogar den besseren Julio Jones mit Calvin Ridley, weil Ridley dieses Touchdown-Upside hat. Also er fängt einfach viel mehr Touchdowns.
Ja, wie gesagt, also ich sag ja auch, ich bin mir zu 95% sicher, dass Calvin Ridley eine Bombensaison haben wird. Es bleibt noch so ein bisschen diese Befürchtung, dass man sagt, okay, ganze Saison als die Nummer 1 ist das vielleicht ein bisschen zu hoch für ihn. Aber ich glaube auch, dass er ein sehr gutes Fantasy-Asset sein wird.
Wir haben es halt noch nicht gesehen. Weißt du, es wäre für dich einfacher, wenn du sagst, letztes Jahr war auch alles schon so. Alles klar, Calvin Ridley gebucht als Top 5 Wide Receiver nächste Saison. Ich seh das auf jeden Fall, aber ich denke, man sollte da trotzdem die Chance nehmen, weil Ridley jetzt trotzdem für das, was er dir geben kann, an der ADP, wo du jetzt gerade ihn pickst, glaube ich, das ist fair.
Ja, ich meine, es ist ja keine niedrige ADP, ne? Runde 2, da ist es schon gehöriges Investment, das du da tätigst. Da willst du dann auch, dann muss er aber auch das liefern, was wir jetzt gerade sagen, dass er halt Nummer 1 Wide Receiver da ist und das auch zeigen kann und sich etablieren kann und auch über die ganze Saison gegen alle Top Corner sich durchsetzen kann. Das wird so seine Aufgabe sein, wo er jetzt auch den nächsten Schritt, tatsächlich hat er ja den nächsten Schritt im letzten Jahr schon gemacht, aber es ist jetzt dann nochmal was anderes, als die
Diese
designierte
Etablierung.
Nummer 1 und die ganz klare Nummer 1 in die Saison zu gehen. Das erfordert nochmal einen Schritt, den er jetzt machen muss. Und vor allen Dingen Runde 2 ist halt, wie ich schon gesagt habe, ein Investment, wo er halt den nächsten Schritt machen muss, weil letztes Jahr ist er, glaube ich, Runde 5, 6 oder so gedraftet worden, bin ich ganz
Ja,
sicher.
da war der so Chris Godwin
Da war
2.0.
dafür war, hat er perfekt abgeliefert. Für Runde 2 muss er noch ein Stück. Muss er das auf jeden Fall wiederholen, sagen wir so. Er darf nicht abbauen. Wenn er ein bisschen weniger liefert als letzte Saison, ist die Runde 2 vielleicht schon zu hoch.
Okay. Dann gebe ich dir einfach mal ein Argument, was für mich einfach so ist, dass du sagst, egal was passiert mit Atlanta, Calvin Ridley wird liefern. Und ich glaube sogar, der zweite Receiver, der zurzeit bei Atlanta im Roster ist, nämlich Russell Gage, einer meiner, würde ich sagen, zurzeit immer mehr vorkommenden Sleeper, die ich sehr gerne mag, ist einfach, du hast pro Spiel letztes Jahr 42,6 Pass-Attempts gehabt. Das heißt, unfassbar oft wird da geworfen bei Atlanta. Na, sie hatten die fünf beste Passing-Offense vom Yardage her, was insane ist. So, also du wirst. Und auf der anderen Seite sind sie mit die schlechteste Mannschaft im Rushing. Das heißt, es geht sowieso nur über den Pass. Und von daher wird genug da sein für Ridley, Russell Gage, wie auch für Kyle Pitts, meiner Meinung nach.
Ja, musst aber natürlich auch sehen. Die haben natürlich jetzt auch im Rush Game was getan. Mike Davis geholt, der letzte Saison in Carolina mehr als ordentlicher CMC-Ersatz war, konnte ihn natürlich nicht zu 1:1 ersetzen, aber für die Fantasy-Owner, die ihn vom Waiver Wire geholt haben, hat er, glaube ich, war er mit einer der League-Winner.
Vielleicht, ja.
Ja, also was hatte, ich weiß gar nicht, was er für einen Point-per-Game-Schnitt hatte, aber das hat auch ordentliche, hat auch einige RB1-Finishes gehabt. Und das von einem Waiver Wire Kollegen.
Das ist nice.
Ist absolut nice. Und ich freue mich darauf, dass er jetzt da die Starter-Rolle in Atlanta hat.
Ja, die Role.
Role, genau. Was man so aus Training Camp sieht, er sieht ja einfach wieder aus wie ein Beast, wie absolut krass voll aufgepumpt er ist. Das ist ja, es ist ja krank. Runde 5 geht er aktuell, mir vielleicht eine Runde zu früh auch, aber ja, ist halt der Nummer 1 Running Back und die zahlt man halt. Du sagtest Russell Gage, ja, es sind viele vacated Targets. Russell Gage wird aktuell in Runde 14 gedraftet, wo ich sagen muss, ja, ist jetzt nicht das super Investment, ist vorletzte Runde, so kann man machen. Ich würde aber vielleicht noch zwei Spieler erwähnen wollen, die aktuell undrafted gehen. Das ist zum einen der Rookie Running Back Javion Hawkins. Der auf jeden Fall sofort die Passcatcher-Rolle einnehmen kann im Backfield der Falcons. Und auch Mac Davis wird keine 400 Touches in der Saison kriegen. Er braucht auch ein paar Pausen. Und ich denke, Hawkins könnte da wirklich eine gute Rolle spielen. Den zweiten, den ich sehe, ist...
Glaubst du nicht, dass Mike Davis auch relativ viel Passing-Work bekommt? Weil ich denke, da ist der größte Value, den Mike Davis bringt, dass er ein Three-Down-Back sein kann, wie er es in Carolina gezeigt hat.
Natürlich kann er das sein, aber er wird halt trotzdem keine 400 Touches kriegen, weil auch einfach aus Belastungssteuerungsgründen. Du kannst halt nicht jeden Snap spielen als Running Back. Und da denke ich, dass so ein Javion Hawkins könnte da in diesen Mix kommen, wenn Davis dann eine Pause braucht, dann kommt er rein. Und wenn er sich dann gut zeigt, dann verdient er sich vielleicht mehr Touches. Und dadurch, dass er gerade aktuell undrafted geht, könnte der ein guter Value sein. Genau wie Olamide Zaccheaus. Ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Hatte letztes Jahr ja schon ein paar, zwei Long Touchdowns, wo er dann auf einmal, weiß nicht, hatte zwei Catches für dann 90 Yards und einen Touchdown oder so. Ich glaube, dass der vielleicht sogar der bessere Value sein könnte als Russell Gage, einfach weil er so viel später geht.
Und Runde 14, wo Russell Gage geht und du kriegst einen Spieler, der letztes Jahr 110 Targets bekommen hat. Hey, what are we talking about?
Ja, absolut. Also Russell Gage sehe ich aktuell auch noch vor Zaccheaus, aber ich sage nur, dass man ihn auf dem Schirm haben sollte für, weiß nicht, wenn man tiefere Ligen spielt oder so, dass man ihn in wirklich Late Rounds einfach mal einen Shot gibt und einfach mal sagt, okay, also in der Standard Redraft-Liga, wo du nur 15 Plätze hast, da draftest du ihn natürlich nicht, solltest ihn aber im Auge behalten, was Targets angeht.
Wir halten ihn mal im Auge.
Wir haben so viele vacated Targets, also Olamide Zaccheaus, sage ich eher so, why not?
Ja, also deswegen sage ich ja, Gage, wieso sollte er nicht über 100 Targets bekommen? Ja. Ich habe hier Flagge gehisst bei Gage, du kannst hier den Spieler, den Zacharias, ich nicht aussprechen werde, weil ich nicht weiß, wie ausgesprochen wird. Ganz den gerne haben. Wen man aber noch da erwähnen muss, den Captain der Offense, ne? Der das irgendwie alles mit den Targets auch managen muss, ist Matt Ryan, logischerweise, Matty Ice. Sicherlich jetzt, ich würde sagen, geht es dem Ende der Karriere zu. Ich weiß nicht genau, was die Atlanta Falcons davor haben, was auch der Prozess ist, wenn man dann nur einen Quarterback braucht, so. Keine Ahnung. Man hätte Justin Fields holen können, man hat sich für Kyle Pitts entschieden. Wie siehst du Matty Ice nächste Saison? Einfach im gleichen Tier so starke Passing-Offense, relativ immobiler Quarterback. irgendwo gecapped vom Upside, aber wo siehst du ihn?
Ja, Matty Ice ist wirklich eine gute Frage. Also der aktuellen ADP von Runde 10. Und ich bin nicht ganz sicher, ob ich das einen guten oder einen schlechten Value finde. Ich glaube, es ist ungefähr angebracht. Es ist jetzt nicht irgendwas, wo du sagen musst, ey, da musst du ihn auf jeden Fall nehmen, oder es ist auf keinen Spot, wo du sagst, ey, das ist viel zu früh. Ich glaube, für Late Round QB Strategien ist auf jeden Fall eine Option. Ich weiß halt nicht, hat er mit Julio seinen absoluten Go-To-Guy verloren.
Ja.
Die Offensive Line hat auch ordentlich ja, mit Alex Mack, der ist den zweitbesten Center seit 2016, verloren. Das ist wirklich, ja, ich weiß nicht, ist nicht so wirklich Fisch und nicht Fisch, nicht Fleisch, sagt man ja so schön, ne? Also
Ja, so wie
genau,
jedes Jahr
Matt
so ein
Ryan
bisschen.
könnte natürlich absolut to the moon schießen, aber er könnte auch wieder ein, weiß nicht, einfach ein durchschnittlicher, könnte so um den Quarterback 14 rum auch landen.
Ja.
Also da bin ich nicht ganz so sicher,
Ja,
was die da
ich bin da
machen
auch nicht so.
werden.
Ich glaube.
Defense wird wieder eine absolute Katastrophe sein. Das ist
Ja,
wiederum gut
komplett.
für den Fantasy-Output der Offense, wenn die halt so viel kassieren, dass die
Aber er muss halt da noch immer forcen, ne, damit die überhaupt zurückkommen. Es hat letztes Jahr halt
richtig, genau.
überhaupt nicht funktioniert. Also haben die so viele Spiele verloren, da war komplette Shitshow.
Die werden so
Weiß ich
viele
nicht.
Punkte schlucken,
Ja.
dass Matt Ryan da wirklich wieder abfeuern muss. Das ist natürlich ein Vorteil für ihn und die ganze Offense. Ja, aber und auch werden natürlich auch zweimal gegen Tampa spielen, wo sie auf jeden Fall werden abliefern müssen. Sie werden gegen Buffalo spielen, sie werden gegen Dallas spielen. Die werden ordentlich Punkte einschenken. Vor allen Dingen auch Dallas hat ja nicht so die geilste Defense. Auch Buffalos Defense war letztes Jahr nicht so überragend. Haben sie auf jeden Fall Chancen, vielleicht dann doch gegen anzustinken und ordentlich Punkte aufs echte Scoreboard und auch aufs Fantasy-Scoreboard zu hauen. Und spielen halt auch gegen sechs Teams, oder gegen fünf Teams, zweimal gegen Carolina, die eine wirklich nicht gute Defense haben. Gegen Philly, gegen die Jets, zweimal Carolina, gegen Jacksonville und gegen Detroit. Das sind halt wirklich keine guten Defenses. Und da haben sie auf jeden Fall ordentlich Möglichkeiten, vielleicht dann doch gut gegen auszusehen. Auch wenn die O-Line jetzt nicht die beste sein wird, sondern eher so unterer Durchschnitt. Ah ja, die Falcons sind für mich immer sind für mich so ein Ding, okay, die könnten auf jeden Fall eine gute Rolle spielen, aber einen wirklichen Value hast du bei ihnen nicht, weil sie alle ungefähr auf ihrem, ja, wie sagt man, die werden alle da gedraftet, wo sie für das, was man von ihnen erwartet, gedraftet werden sollten.
Ja, also das sehe ich genauso. Also man weiß ja einfach, was die Falcons in den letzten Jahren nochmal gemacht haben. Sehr hohe Passing-Offense. Defense ist relativ kacke. Das war in den letzten Jahren leider so. Da hat sich nicht viel verändert. Dementsprechend weiß man circa, wie man sie einordnen kann. Für mich, wie gesagt, Russell Gage der Einzige, der für mich da so ein bisschen interessant ist. Alle anderen, wie du sagtest, werden da gedraftet, wo sie auch am Ende der Saison eigentlich finishen sollten. Wenn nicht, ist es kein Value. Und ja, hoffen wir mal, dass Matty Ice das hinbekommt. Jetzt haben wir da vom Quarterback gesprochen, der vielleicht was machen kann. Kommen wir zu der nächsten Situation. Eine riesengroße Tragödie. Der Goat Drew Brees ist retired letztes Jahr. Wir gehen zu den Saints, New Orleans. Und jetzt haben wir da zwei Quarterbacks, wo niemand weiß, wer spielen wird. Wen hast du da ein Stück weiter vorne im QB-Race für die Saints nächstes Jahr? James Winston. Oder Taysom Hill.
Es sind natürlich Riesenfußstapfen, in denen derjenige, der es dann übernimmt, wir treten müssen. Ich sehe trotzdem, und das aber auch gar nicht so eng, für mich ist klar, Jameis Winston, der bessere Quarterback. Tut mir leid, Taysom Hill, du verdienst zwar dich dumm und dämlich in New Orleans, aber ein guter Quarterback bist du einfach nicht. Das ist er nicht, das war er nie, das wird er auch nie sein. Keine Ahnung, Saints-Fans, ob ihr mir da widersprecht oder nicht, aber ich fand die Spiele, die er abgeliefert hat, wo er wirklich der Quarterback des Teams war, ich fand ich grauenvoll, konnte sich nicht angucken. Wenn er nicht nur mal so rotational reinkommt und dann irgendwie einen Run hinlegt, dann ist er einfach unbrauchbar. Keine Ahnung, also
Ja.
ich mag ihn als Quarterback so als der Number One, als der Leader des Teams. Wenn sie sich wirklich für ihn entscheiden sollten, dann können sie auch den Rest des Teams eigentlich abmelden, offensiv. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Aber man sieht es auch im ADP, James Winston geht deutlich vor Taysom Hill. Und ist für mich in Runde 12, wo er jetzt aktuell gedraftet wird, auch ein Value. Da würde ich ihn auf jeden Fall deutlich, das ist so der erste Quarterback, wo ich sage, weil für den Preis, also der erste Quarterback in der Division, über die wir jetzt heute gesprochen haben, der erste Quarterback, wo ich sage, für den Value nehme ich ihn gerne mit. Weil
Auch.
sein, wir haben es ja gesehen, als er in Tampa gestartet ist, da hat er zwar 30 Interceptions geschmissen, aber hat auch immer einfach das Ding nach vorne gewichst und hat Fantasy-mäßig ordentlich gescored. Und
Ja.
das ist ja am Ende das, worauf es für uns ankommt, oder? Ich meine,
Ja.
die Go-To-Guy,
Auf.
in New Orleans brauchen wir nicht übersprechen. Sind Alvin Kamara und Michael Thomas, da hat sich überhaupt nichts getan.
Korrekt.
Die werden auch, vor allen Dingen Michael Thomas in Runde 3 aktuell gedraftet,
What? Ich glaube, die Leute
ist.
vergessen, ne, dass er einfach 3 Jahre hintereinander immer über 120 Targets bekommen hat. Er hat immer über 147 Targets bekommen. Hallo? Und letzten 3 Jahre immer über 100 Reception.
Er war vor 2 Jahren mit Abstand der Nummer 1 Wide Receiver, overall. Und jetzt hat er eine Saison gehabt, wo er vielleicht ein bisschen
Ja, war
nicht mehr
komplett
so
Seuche die
ganz on
ganze Saison.
Top-Level war wie jetzt davor. Ja, richtig. Und jetzt fällt er so ein bisschen hinunter, weil eben auch so Leute wie AJ Brown, Justin Jefferson und DK Metcalf, die alle richtig geflasht haben, wo Leute jetzt auch gehypt sind, weil die auch noch viel jünger sind als er und die sagen, boah, jetzt kommt, das ist die neue Generation und bam und aber Michael Thomas, vergesst mir Michael Thomas nicht, der Wide Receiver One Finish, also nicht der Wide Receiver One, aber Top 10 Finish ist für mich locked in und das in der dritten Runde nehme ich immer sehr gerne.
Und selbst wenn er es nicht schaffen wird, er wird dir so einen hohen Floor geben, allein durch seine mega vielen Targets, weil es auch keinen anderen gibt in dieser Offense, der so diese Steady Targets bekommt. Das sind meiner Meinung nach alle situative Spieler, die dann reinkommen. Ich meine, natürlich, Kamara wird auch wieder Richtung die über 100 Targets wahrscheinlich gehen auf der Running Back Position, was natürlich komplett juicy ist. Solange Taysom Hill nicht so oft spielen wird. Weil ich denke, Taysom Hill ist so das große Salz in der Suppe, weil der Typ hat einfach genauso viele Completions wie Rushing Attempts letztes Jahr gehabt. Das heißt, der nimmt so viel im Rushing Game weg von Alvin Kamara, was halt allein schon übel zackt, weil dann dein Running Back einfach nicht scored. Ich meine, Kamara ist, glaube ich, der beste Running Back, wo es darum geht, irgendwie innerhalb der letzten 10 Yards einen Touchdown zu converten. So, er kriegt da super viele Carries. Super nice. Das ist eine Top-Scoring-Offense, war letztes Jahr die viertbeste Scoring-Offense. Nur Drew Brees ist weg. So, da hat viel auch davon abgelassen, dass du diese Sicherheit von Drew Brees hattest, dass der immer diese Offense am Rollen gelassen hat. Ich weiß nicht, wie stark Winston wirklich ist und ob er das machen darf, was er in Tampa Bay gemacht hat. Ne? Ich weiß nicht, ob Sean Payton da so Bock hat, einen Spieler zu haben, der einen Down Deep chuckt.
Ja, du, also, aber ich muss sagen, für das Fantasy-Outcome von Michael Thomas und Co., du kannst doch eigentlich nur gut sein. Weil
Ja,
er hatte
klar.
jetzt so ein bisschen, Michael Thomas hatte jetzt so ein bisschen auch diesen Bias, dass man sagt, okay, ja,
Der kann nur Slants laufen.
der kann aus Lance laufen, genau. Weißt du warum? Weil bei allem Respekt, aber Drew Brees, sein Arm, sah letztes Jahr aus wie unser Omas Nudelgericht. Das war ja nix, da war gar nix. Deep war ja absolute Katastrophe. Sobald er tiefer als 15 Yards werfen musste, war das ja wie eine Schrotflinte, so eine Streuung hatte das. Deswegen hatte er kaum irgendwie Deep Attempts gehabt. Und Michael Thomas musste halt immer Slants laufen, damit er halt seine Targets bekommt, damit Breece auch nicht weiter als 10 Yards werfen muss.
Ja.
Und wenn jetzt du Winston hast, der wird noch wirklich einen starken Arm hat und Michael Thomas auch mal downfield gehen kann. Und ich denke, er ist halt auch einer, der diese 50-50 Catches dann regelmäßig gewinnen kann.
Ja, ein gutes Timing.
Ja, also ich finde, also Jameis Winston oder James Winston, wie auch immer, würde der Offense viel, viel besser tun als ein Taysom Hill. Und Michael Thomas mit James Winston zusammen ist, ja, wie ich schon gesagt habe, locked in Top 10.
Wie siehst du so die anderen Spieler, die noch in einem Roster drin sind? Ich meine, wir haben da sowas wie ein Deep Threat von Tre'Quan Smith, der letztes Jahr zum Teil geflasht hat, aber sehr, sehr inkonstant. Oder auch einen Tight End, wo jetzt auch viel Hype drumherum ist, um diesen Adam Troutman.
Ja, ich habe mich beide auch bei mir als Values aufgeschrieben, weil sie aktuell in Runde 15 gedraftet werden. Da kannst du auf jeden Fall von ausgehen, dass man da sagt, okay, wie ich ja schon sagte, die ganze Offense profitiert von einem Jameis Winston, der halt wirklich einen guten Arm hat. Wenn er jetzt von Breeze noch gelernt hat, seine dummen Turnover sein zu lassen und vielleicht nicht einfach dann zu sagen, okay, ich weiß gerade nicht wohin, schaue ich einfach mal, ich werfe den Ball nach vorne, irgendwer wird ihn schon fangen, ob Gegner oder Mitspieler, ist mir egal. Wenn er da ein bisschen schlauer geworden ist, kann es der Offense eigentlich nur gut tun und wird er auch der unumstrittene Starter sein. Und das kann auch ein Traquan Smith und ein Adam Troutman nur gut tun. Und die gehen aktuell quasi knapp hintereinander um die 170 rum. Da ist es auf jeden Fall vorstellbar, dass die beiden ihre ADP deutlich outperformen werden.
Ja, also erstmal muss man sagen, Tyson Hill wird nicht weggehen. Der wird da immer irgendwo rumlaufen, weil dafür zahlen sie ihn einfach zu viel Geld.
Der wird immer irgendwem die Touchdowns wegnehmen und gefrustete Fantasy-Spieler zurücklassen.
Ja, das wird bei den Saints nächstes Jahr Programm sein. Wenn du sagst, von Value, Traquan Smith.
Guck dir alleine das letzte Jahr an das Spiel gegen Minnesota, wo Alvin Kamara auf dem Weg war, fucking
Alter.
Touchdown-Rekord aufzustellen. Und der in der letzten Minute Tyson Hill den fucking Ball gibt, damit der einen scheiß Touchdown macht und nicht Alvin Kamara die 6 voll macht. Also ich habe mich so aufgeregt. Aber das ist halt, ich weiß nicht, ob Tyson Hill oder ob Sean Payton die Olle von Tyson Hill bumst, aber.
Digga, der hat ein Sonderabo bei dir.
Ja, wahrscheinlich.
Muss.
Ey. Ja, also, wahrscheinlich hat auch Sean Payton ein Abo von Taysom Hill seinen OnlyFans-Account.
Ach, wie gesagt, niemand weiß das, niemand versteht das und es ist einfach nur frustrierend, weil man es auch nicht predikten kann und am Ende fängt Taysom Hill auch noch einen Touchdown oder sowas. Es ist ja vielleicht witzig im Real NFL, aber für Fantasy ist einfach totale Käse. Ja, mal gucken. Also ich bin so, dass du sagst, Traquan Smith ist ein Value und Russell Gage in Runde 14 ist keins.
Ja. Sehe ich so.
Okay, ich würde es genau anders sehen. Ich denke, Russell Gage ist sehr viel bessere Value als Traquan Smith, weil Traquan Smith wahrscheinlich nicht die Targets bekommen wird, die Russell Gage bekommen kann.
Ja, aber die Saints haben natürlich die bei weitem bessere O-Line. Haben das beste Tackle-Duo der Liga mit Taron Armstead und Ryan Ramczyk.
Aber wer muss den Ball denn
werfen? Auch die Guards. Waren jetzt nicht. Cesar Ruiz war ja Rookie letztes Jahr, da hat er, ist er nur Nummer 67 Guard gewesen. Also hatte vor allem in der Pass Protection nicht so gut, aber kann natürlich auch wieder einen Step vorwärts machen. Aber es sind auf jeden Fall, also PFF rankt sie jetzt als Top 4 Offensive Line. Ja. Und sie werden natürlich, das wird natürlich auch von Jameis Winston ordentlich Zeit geben, die er nun mal braucht, um gute Entscheidungen zu treffen. Die Defense wird in meinen Augen einen Step Back machen. Die werden nicht mehr so dominant sein wie jetzt in den letzten Jahren, einfach weil sie ja den Cap Space so massiv überzogen haben, dass sie einige Spiele abgeben mussten. Sie haben General Jenkins und Malcolm Brown verloren. Die haben auch Trey Hendrickson verloren. Jetzt ist natürlich bei denen viel, geht viel über Rookies. Pete Werner in Runde 2, Peyton Turner, Defensive End Runde 1, Runde 3 noch einen Corner geholt. Dann dazu noch ein Defensive End, Tanuk Passagnon, wird er glaube ich ausgesprochen, haben sie geholt. Die reißen.
Junge, was bringst du denn hier alles für Spieler ins Gespräch?
Die reißen aber auch nicht die Wurst vom Teller, ne? Das ist.
Nee, nicht mal eine Beefy oder so.
Nee, nicht mal eine Beefy. Also die werden da einen kleinen Stepback machen. Ich sehe sie eher so im Mittelfeld der NFL-Defenses mittlerweile. Was aber auch natürlich für den Fantasy-Output der Offense, wenn die natürlich mehr Punkte zulassen, wird Winston öfter mal wieder werfen müssen. Und das ist halt einfach für einen Thomas und Smith und einen Troutman, auch für einen Kamara gut. Wen ich an ADP überhaupt nicht mag aktuell bei den Saints, ist Latavius Murray. Der wird aktuell in Runde 9 gedraftet.
Und oh, stop it.
Bitte, auf gar keinen Fall.
Also was ist denn das?
Also ich lasse die Finger komplett von Latavius Murray. Für mich ist Latavius Murray, er wird vielleicht sein ein oder zwei Spiele haben, wo er wieder ganz gut ist, aber irgendwann Ist ja auch über den Zenit, das sah letzte Saison schon nicht mehr so ganz so fresh aus wie noch vor 2 Jahren oder so. Aber.
Bitte, und ganz einfach, ne? Jungs und Mädels und jeden, der zuhört, wir haben so oft über Tyson Hill gesprochen. Es wird Latavius Murray wahrscheinlich gar nicht mehr benötigt werden. So, wie viel Carries soll denn der bekommen mit Kamara und Tyson Hill im Backfield? So, da wird. Das ist, hä? Und dann.
Und wenn ihr den Latavius Murray der Vergangenheit haben wollt bei den Saints, guckt einen Spot tiefer und sichert euch Stevie Scott, weil der niemand kennt ihn, niemand hat ihn auf dem Schirm. Aber er ist der Bruiser, den die Saints jetzt haben da im Backfield, der jünger ist, der mehr Juice hat, der wird auch Murray auf kurz oder lang den Rang ablaufen, bin ich fest von überzeugt. Auch wenn er natürlich dann durch Tyson Hill und Kamara nicht so das hohe Volume bekommt. Aber bevor ihr Latavius Murray in der 9. Runde draftet, holt euch Stevie Scott vom Waiver Wire.
Sehr, sehr gut. Das ist ein sehr guter Advice. Ich möchte noch eine Sache kurz outpointen, also kurz mal erzählen, so wie es ist, bevor wir zum nächsten Team kommen, ne? Weil das muss man ein bisschen im Kopf behalten jetzt. Jared Cook, ne, war vorletzte Saison noch der Tight End bei den Saints, wo Drew Brees noch gespielt hat, ne? So. Und wir sprechen hier über Adam Troutman als Sleeper. So. Jared Cook hatte in den beiden Saisons, wo er gespielt hatte, einmal 9 und einmal 7 Touchdowns. Einmal dazu 700 Yards und einmal 500 Yards. Ne? Circa 4 Targets per Game. Ja? Das war Jared Cook. Siehst du diese Statline? Ich finde die schon ziemlich impressive, wenn du auch überlegst, was Robert Tonyan letztes Jahr gemacht hat und so. Und was generell so Tight Ends eigentlich fangen, die jetzt nicht das absolute Megavolumen bekommen.
Was ist deine Frage? Ach
Das ist
so.
keine Frage, das ist einfach nur
Das.
eine Aussage. So, und jetzt behaltet das einfach mal alle im Kopf, diese Statline. Und wir gehen zum nächsten Team, nämlich den Buccaneers, und schauen uns das Team an. Und dann werde ich nochmal auf diese Statline zurückkommen und dann dich nochmal fragen, ob Troutman der Sleeper ist, den man gern haben möchte.
Ich weiß schon, auf wen du anspielst, aber gut.
Ja?
Ja, die Bucks. Die Super Bowl
Super
Champs.
Bowl Champion?
Ja,
Ja?
haben sich nicht viel verändert, ne? Haben die Offensive Line, haben die Defense, die haben wirklich alles irgendwie resignen können, was am Start war.
Wo man sagen muss, das ist übelst
Das
heftig,
ist
eigentlich, dass man nach einem
absolut
Super Bowl
krass, ja.
Jahr das ganze Team re-signed bekommt, ohne über ein Cap Space rüber zu fliegen. Also schon ziemlich insane.
Ein großer Faktor wird Tom Brady sein, der einfach die Jungs, der, ich weiß nicht, woran es liegt, aber jeder NFL-Profi hat Bock, mit Tom Brady zusammen zu spielen. Jeder. Der holt die Leute aus dem Ruhestand zurück und der kriegt die einfach hin und die haben einfach Bock, mit ihm zu spielen, weil er einfach ein cooler Dude ist, so. Und die haben einfach Bock drauf, mit ihm zu spielen, deswegen verzichten sie jetzt auch, haben ja auch viele, glaube ich, nur einen Jahresvertrag unterschrieben, weil sie wissen, hey,
Oder so void
wir
wie es und
machen jetzt
so.
nochmal den Super Bowl Run mit Tom. Dann habe ich 2 Ringe statt einem und dann geht's an Kohle verdienen.
Also
Weil wenn du
crazy.
ein zweifacher Back, wenn du ein Back-to-Back Super Bowl Champ bist, dann sind ja die Verträge ganz andere, die du dann bekommst.
Und da kommen wir eigentlich auch schon zum, ja, würde ich sagen, zum Key-Faktor des ganzen Teams. Tom Brady, der GOAT, unumstritten.
Ja. Obwohl für
Er ist dafür verantwortlich, dass es die drittbeste Scoring-Offense war. Ne, sie haben die mit einer der besten Passing-Offense der ganzen Liga. Und alleine, also jetzt nur für so, in den letzten drei Regular-Season-Games haben sie im Schnitt 341 Yards geballert. Also Tom Brady hat's noch drauf. Und gerade mit diesem Receiver-Core, sei es jetzt Receiver oder Tight End. Tom Brady, nice.
Ja, Tom Brady nice. Tom Brady ist auf jeden Fall ja, für mich auch unbestritten der Beste, der jemals dieses Spiel gespielt hat. Also nicht vom Talent her, vom rein Arthur, sondern einfach vom Komplettpaket, was Work Ethic und alles angeht, was Einstellung angeht, was ja einfach dieses Komplettpaket Tom Brady, das ist so einzigartig. Das hat es, weiß ich nicht, ob das in dieser Konstellation, also natürlich gab es das in dieser Konstellation noch nicht, dass einer dann auch so viele Titel holt damit. Aber der ist einfach ein Phänomen, der Typ. Aber, Runde 7 für mich zu früh.
Aber 7 ist schon spicy, ne? Also,
Runde 7 geht er aktuell. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dann nehme ich lieber doch trotzdem immer noch lieber einen Jameis Winston in Runde 12.
Ja, aber geht nicht auch in der gleichen Richtung auch so ein Jalen Hurts oder so?
Ja, ein Jalen Hurts hat aber natürlich das ein ganz anderes Rushing Upside. Und das ist ja nochmal ein Cheatcode
Ja, das meine ich.
Ja, und Tom Brady hat doch kein Rushing Upside.
Nee, hat er nicht. Aber ich meine, Jalen Hurts hat das. Und deswegen würde ich eher lieber einen Jalen Hurts nehmen
Ach,
als einen Tom Brady,
so
weil
meinst du
du.
es. Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja.
Ich hab
Ja.
gerade.
Und da müssen wir den ja vergleichen. Was geht denn in seiner Range? Und ich denke, Tom Brady ist leider da overdrafted an dem Punkt. Und für mich ist Tom Brady so diese Kategorie, wenn wir aus den Leuten rauskommen, wie mit Jalen Hurts, so das ist so mit der Letzte in dem Tier, die halt keinen Rushing Upside haben, dann sind es ein großer Klumpen. So mit Matthew Stafford, meinetwegen Matt Ryan.
Also Tom Brady geht aktuell als QB9. Nach ihm,
Ja, das.
direkt nach ihm, Jalen Hurts, dann Matthew Stafford, Joe Burrow, Ryan Tannehill, Trevor Lawrence. Wo ich immer sagen muss, ey, puh, das
Obwohl
ist.
das schon okay
Ja,
ist. Also, ich denke, der ist da in diesem Klumpen drin.
Ja, er ist.
Aber Jalen Hurts nicht.
Nein, Jalen Hurts ist für mich auf jeden Fall vor Tom Brady.
Ja, 100%.
Fantasy-wise. Aber ja, es ist für mich auf jeden Fall ein bisschen zu früh, auf jeden Fall Runde 7. Wer für mich noch viel zu früh geht aktuell, Runde
Ja.
6, Ronald
Ja.
Jones. Ich verstehe es nicht.
Ronald Jones, oh
Ronald Jones und
je.
Leonard Fournette gehen back-to-back aktuell in Runde 6.
Ah, die müssen hier Vegeta und Son Goku-Fusion machen, dann ist ein guter Running Back.
Aber ganz im Ernst, wenn ich mich für einen der beiden entscheiden müsste in der Runde, dann nehme ich doch denjenigen, der auch mal einen Ball fangen kann.
Ja, das ist
Und
Leonard
das ist
Fournette.
eindeutig Super Bowl Lenny.
Ja. Obwohl man auch da sagen muss, nicht so viel rein interpretieren. Ich habe nur mal geguckt, weil ich fand so interessant, dass man in den Playoffs so krass abliefert und dann vielleicht kommt nichts mehr. Damals gab es auch einen Running Back, der hat auch mit Tom Brady zusammengespielt. Der war extrem krass in der Postseason. Ne? 2018 Sony Michel. Und danach die Saison war nicht so der Brüller.
Ja, aber Sonny Michel ist mehr der Ronald Jones als Leonard Fournette.
Das ist auch wieder korrekt. Spricht halt noch mehr gegen Ronald Jones. Und eher für Fournette. Ich bin auch dabei. Auf jeden Fall Fournette, viel mehr Upside. Obwohl ich Ronald Jones sehr, sehr gern habe. Ich mag den unfassbar gern. Ich finde, der läuft absolut geil.
Ja.
Ja, nur der macht viel zu viele Fehler und ist dann immer wieder vom Feld runter.
Für mich, der Guy to have, den du als ersten Spieler von den Bucks haben willst, ist Mike Evans. Es ist einfach so.
Oh, yes.
Er geht in Runde 4, genau wie Chris Godwin, die gehen nicht weit nacheinander.
Das ist so ein
Evans
bisschen wie Fournette und Ronald Jones, ne?
ja, nur in gut. Nur,
Ja,
dass du beide
gut,
gebrauchen
ein paar
kannst.
Runden früher so,
Dass du
aber.
beide gebrauchen kannst. Ich bin aber trotzdem lieber bei Mike Evans, auch wenn er jetzt aktuell so 6, 7 Spots vor Chris Godwin geht im ADP. Aber Mike Evans ist der Guy to have. Das ist auch, glaube ich, Tom Bradys Lieblingstarget gewesen letztes Jahr. Chris Godwin hatte,
Ja, war
glaube
es
ich, auch
nicht
nur
Chris
zwei
Godwin?
Spiele über 100 Yards, wenn ich mich nicht irre. Mike Evans ist der Man für Fantasy, den du in Tampa haben willst. Aber der größte Value meiner Meinung nach ist Antonio Brown in Runde 10.
Mann, endlich mal jemand, der es ausspricht.
Antonio Brown in Runde 10 ist einfach brutal
Ist
guter
ein
Value.
Witz.
Sorry, also der hat so eine geile Connection mit Tom Brady. Brady liebt ihn einfach. Wir haben es ja im Super Bowl gesehen, zwei Touchdowns hat er gefangen, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, ne?
Ja, AB spielt nur deswegen, weil Brady mit ihm zusammenspielen will, sonst wird er gar nicht mehr spielen.
Ja. Der spielt da, weil Brady so Bock auf den hat und Brady wird einfach. Hat das schon in New England gedacht, wo sie ihn für ein Spiel gesigned hatten und dann wieder rausgeschmissen
Ja.
haben. Das hat ja auch, da hat er auch sofort mit Brady connected. Und die beiden passen einfach zusammen. Weiß jetzt nicht, ob charakterlich unbedingt. Aber so auf dem Spielfeld, da connecten die einfach super. Und Antonio Brown in Runde 10 könnte wirklich guter Stil sein.
Ja, ich bin da auch voll dabei. Ich denke, man kann die Receiver so ein bisschen so einordnen und bitte widersprich mir jetzt da, wenn das jetzt nicht so ist. Ich denke, Mike Evans ist derjenige, der dieses Monster-Upside hat. Einfach dieser big, dicke Receiver, so der X-Receiver. Der.
Der Big Dick Receiver,
Ja, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich, aber halt so der große, ne, der. Mit diesem extrem großen Upside. Chris Godwin ist
Ja,
so.
wir können das ruhig so stehen lassen.
Ja.
Mike Evans ist der Big Dick Receiver.
Ja, der Typ, Alter, der Typ ist eine Maschine und alle geben dem nie den Credit, den er eigentlich so verdient hätte, finde ich. Das ist
Ja.
totaler Witz.
Ja, er ist auch einer der wirklich absolut underrated Receiver der Liga. Ist Maschine, wirklich. Wie du sagst, ist eine absolute Vollmaschine. Auch Chris Godwin
So.
ist auch ein richtig guter Receiver, aber Mike Evans ist trotzdem nochmal eine andere Geschichte.
Ja, und Chris Godwin ist eher so dieser mit dem soliden Floor, ne? So dieser, das ist ja der Slot-Receiver größtenteils, der dafür sorgt, dass Tom Brady immer eine Anspielstation hat und so, aber der hat nicht dieses Upside, was Mike Evans hat. Aber Mike Evans hat nicht den gleichen Floor wie Chris Godwin, so. Ne? So, Chris Godwin ist so, ja, so wie die Sicherheit.
Ja, also es ist, denke ich auch, ich denke, Evans, ja klar, hat das größte Upside, aber auch den höchsten Floor, weil er einfach der Spieler mit den meisten Targets ist. Und das wird Brady auch nicht ändern.
Ist that true?
Meines Wissens nach schon.
Ja, wenn du das sagst, du bist der Experte, du weißt
Wenn
es. Ich
nicht,
dachte, Chris Godwin hat die meisten Targets bekommen.
selbst wenn es nicht stimmt, ist es gefühlt die Wahrheit. Und das zählt ja heutzutage schon fast genauso viel wie die richtigen Fakten.
Ja, das ist natürlich ganz klar, ne? Das ist ganz klar. Und dann, wenn wir aber dann, wenn wir das jetzt einfach mal so stehen lassen und wir sind glücklich damit, guck dir nur die letzten Spiele von Antonio Brown an. Immer ein Touchdown, super viele Targets. Also ich gerade gegen Atlanta, ich meine 14 Targets. Holy shit, da ist ja alles exploded. Antonio Brown kann auf der wöchentlichen Basis genauso viel machen wie Mike Evans oder Chris Godwin durch diese Offense. Das ist einfach mega geil. 10. Runde ist nice. Eine Saison hat er mindestens noch drin. Solange der in seinem Kopf alles sortiert bekommt. Ne, und nicht auf einmal denkt, er könnte fliegen, keine Ahnung, dann wird das funktionieren. Und ich mag AB sowieso.
Und wer hatte recht? Ich habe es gerade nachgeschaut. Mike Evans 109 Targets, Chris Godwin 84, Rob Gronkowski 77 und so weiter. Aber
Chris
Antonio
Godwin war
Brown
verletzt.
61 Targets in 8 Spielen. Hochgerechnet auf 16 sind wir da auch bei 120 Targets. Also bitte.
So, also bitte. Also, das ist ja, ne? Vergesst Russell Gage. Vergesst ihn einfach. Ne? Kriegt zwar auch über 100 Targets, aber nimmt Antonio Brown.
Antonio Brown, ja. Do
Ja,
it.
weil sind definitiv geile Targets und ich glaube, viele sind immer noch afraid, Antonio Brown einfach so mit Confidence zu draften. Wir sagen euch, macht das ruhig, 10. Runde, das ist viel zu viel Upside, um ihn dann auf dem Board zu lassen.
Ja. Und was der Vollständigkeit halber, die O-Line ist immer noch Top 5. Die haben
Oh, die
ja
ist
alles einfach
top-notch, Alter.
zurückgebracht, was letztes Jahr schon krass war. Tristan Wirfs hat eine unglaubliche Rookie-Saison hingelegt.
Hast du
Er
gesehen, wie der
war
einfach, also.
der Nummer 9 Tackle. Hat nur 24 Pressures bei 851 Passblock-Snaps zugelassen.
Der Typ, hast du das gesehen, wo der Typ einfach, also ich meine, das ist ja ein Tackle, ne? Und der hat dieses aus dem Sitzen auf so einen großen Bock so drauf zu
Ja,
springen, ne?
hab ich gesehen. Brutal,
Alter, what the
brutal,
fuck, Alter?
brutal. Und er hat gesagt, sein Ziel ist es, irgendwann genauso hochzuspringen wie DK Metcalf.
Ja,
Und das als Tackle.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja. Die Defense ist natürlich auch, müssen wir auch nicht drüber reden, haben alle Super Bowl Starter weiterhin dabei, haben dazu jetzt noch einen Joe Tryon Defensive End gedraftet in der ersten Runde. Ey, keine Ahnung, wer soll die aufhalten? Wer soll die Jungs aufhalten?
Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt wirklich
Auch
legit
wenn
niemanden.
der Schedule natürlich jetzt nicht ganz so geil ist wie bei den anderen Division-Kollegen, die müssen zum Beispiel die müssen halt gegen wirklich gute Defensive ran, wie die Rams, gegen Washington, New England, Miami, die Giants. Das sind schon mal fünf Teams mit richtig guten Defenses.
Ja,
Dazu
Schedule ist shit.
spielen sie auch gegen Chicago,
Ja.
die so eine Average Defense haben, aber auch eine beschissene Offense aktuell, also im letzten Jahr noch gehabt hatten. Da könnte es halt sein, dass das dann so Spiele sind, die dann eher Low Score werden. Aber trotzdem, es sind halt die Bucks, und die Bucks können jedes Spiel über 30 Punkte aufs Board hauen.
Das ist korrekt. Und jetzt kommen wir zum Abschluss unserer Folge. Nochmal zurück auf Adam Troutman und Jared Cook. So, jetzt darfst du dreimal raten, Wer letzte Saison 45 Receptions hatte für 623 Yards und 7 Touchdowns?
Rob Gronkowski, ja?
Ja, genau, der gute Gronk, ne? Old but Gold. Sieht auch sehr ähnlich aus, ne? Zu Jared Cook, was er damals gemacht hat, oder?
Ja, schon. Ich muss aber sagen, ich hätte trotzdem lieber einen Adam Troutman in der Runde 15 als einen Gronk in Runde 7.
Ja gut, Gronk geht natürlich sehr viel höher, das ist ja ganz klar. Aber das ist auch wegen seinem Name-Value.
Wenn wir über Values reden, dann ist Adam Troutman der bessere Value zu Rob Gronkowski.
Ja.
Aber ich habe eigentlich gedacht, so vom Value-Standpunkt her, würdest du gerne über O.J. Howard reden.
Nein, ich möchte nicht über O.J. Howard reden, weil ich denke, dass das nichts mehr wird.
Nein, nee. Da bist du raus.
Also
du bist raus,
ich glaube Game. Weder, dass Buccaneers dafür die Ruhe haben, den wirklich zu integrieren. Die sagen sich, also die sind all in Super Bowl. So, ich denke, dass Gronk auch am Anfang der Saison nicht so viel spielen wird. Also einfach vom Insgesamten her, sondern es wird eher wieder Richtung zur Postseason gehen, um die Connection wieder mehr so aufleben zu lassen, damit er gerade in der Postseason halt am Start ist. Für die geht einfach nur unverletzt in die Postseason zu kommen. Und ich glaube nicht, dass sie Bock haben, O.J. Howard da aufzubauen, der für mich nichts gezeigt hat, dass man sagen kann, okay, starte und mach irgendwas. Ich glaube nicht, dass die da Bock drauf haben. Und dann gehen die mit.
Naja, der war die letzten Jahre auch immer verletzt.
Ja,
ne?
Deswegen ja noch viel schlimmer. So. Also.
Wo er fit war, hat er doch eigentlich gar nicht so verkehrt gespielt.
Ja, ich glaube nicht, dass das was wird. Also.
Also, wenn ihn einer wieder hinkriegt, dann ist es Tom Brady.
Na gut, aber soll ich jetzt sagen, O.J. Howard soll ich jetzt draften über Braid und Gronk und
nein,
über
Trollman,
also ich meine nur, dafür ist...
Also über Braid, ja, draften würde ich ihn auch nicht, aber geht der auch aktuell undrafted, aber man kann auf jeden Fall, wenn du halt sagst, okay, ich bekomme keinen der Late Tight End, der besten Tight Ends früh und du gehst auf Late Tight End, dann ist ein O.J. Howard für mich auf jeden Fall ein Kandidat, wo ich sage, okay, als mein, wenn ich einen tieferen Kader habe, als mein zweiter oder dritter Tight End, hat der gut genug Upside. Und es tut mir nicht weh, wenn ich ihn vom Waiver Wire hole und ihn nachher, wenn es halt nicht klappt, wieder cutten muss. Das tut einem dann halt nicht.
Ja, ich sage dir ganz ehrlich, ich spare mir das mit dem Cutten, ich hole ihn erst gar nicht. Ich glaube, dass Gronk das Beispiel dafür ist, dass man eigentlich nicht früh in so einen mittelmäßigen Tight End investieren soll, weil ich wäre mit diesem Statline auch nicht so glücklich irgendwie. Also es ist irgendwie so, keine Ahnung.
Also,
das kann ich auch später bekommen, wie du sagtest, mit Troutman.
Mittelmäßige Tight Ends.
Oder mit irgendwie sowas.
Don't draft Tight Ends in the Mid-Rounds. Das ist so ein Grundsatz, den ich mir angewöhnt habe. Ja,
auf Deutsch nochmal, mittlere Runden, keine Tight Ends draften, bitte.
Drafte Tight Ends entweder früh und hol dir einen der Top Guns oder drafte Tight Ends als letzte Position.
Genau.
Kein,
also würde ich auch machen.
Kein, also grade, kein Gronk in Runde 7 oder was vor ein paar Jahren war es, Engram oder was auch immer, die du da in dieser Range holst, ist immer eine Enttäuschung. Nicht, weil sie dann vielleicht nicht das abliefern, was du erwartest, sondern weil du einfach später Titans hast, die in Runde 14, 15 undrafted bekommen hättest, die genau das gleiche abliefern.
Ja, das ist eher die Tragödie daran.
Und der Unterschied zwischen Runde 7 Titans und Runde 14 Titans ist nicht so groß wie der Unterschied zwischen Runde 14 Wide Receiver und Runde 7 Wide Receiver.
Ja.
Das ist einfach so ein bisschen Opportunity Cost, die wir uns da überlegen müssen. Und da bin ich auf jeden Fall eher dafür. Immer Running Back oder Wide Receiver. Runde 7 ist eigentlich mehr so die Wide Receiver Range, wo du wirklich gute noch abstauben kannst. Ja. Was viel mehr kann ich dann dazu auch nicht sagen.
Ich glaube, viel mehr ist auch nicht mehr zu sagen, denn wir sind am Ende unseres Breakdowns. Der
haben wir jetzt auch schon wieder über eine Stunde gequatscht.
Ja, NFC South, ja, aber es muss auch mal sein. Also, das ist einer der spannendsten Divisions wahrscheinlich, wo alle competitive sind. Super viele wichtige Spieler für Fantasy. Ich hoffe, ihr habt alle lang genug zugehört, um dieses mit dem Gronkowski mitzubekommen. Wenn nicht, shame on you. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Lukas, hast du noch was zu sagen? Noch irgendwie einen dummen Spruch oder so am Start?
Ja, die NFC South ist durchaus mit einer der interessantesten Divisions dieses Jahr. Mit einigen geilen Duellen. Der Schedule für viele Teams sieht echt gut aus. Könnten viele überraschen, könnten einige outperformen ihren ADP, aber auch einige wirklich reinscheißen. Was soll ich sagen? Don't draft Tight Ends Midround. Ganz einfach. Das ist, wenn ihr das in eure Drafts übernehmt, habt ihr schon einen guten Vorteil gegenüber all denjenigen, die in Runde 7 sich denken, hey, ich könnte jetzt mal einen Tight End nehmen. Und ansonsten, was soll ich noch sagen? Starten wir italienisch, hören wir italienisch auf, sagen wir Arrivederci.
Arrivederci, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Podcast, um die nächsten Division Breakdowns nicht zu verpassen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Arrivederci.
Macht's gut. Ciao, ciao.